Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Heute Morgen soll es gehen um den ersten Johannesbrief, 1. Johannes 1, die Verse 1 bis 10. Ich habe die Predigt überschrieben mit Jesus Christus, das Wort des Lebens. Aber bevor ich beginne, möchte ich noch kurz beten. Ihr dürft gerne dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, vielen Dank, dass du wirklich das Wort des Lebens bist und dass wir zu dir kommen dürfen. Danke, dass wir heute Morgen in deinem Namen hier sind. Und ich bitte dich, dass du mir einfach deine Worte heute Morgen gibst, dass du meinen Mund auftust, damit mein Mund deinen Ruhm verkündigt, dass ich nichts Eigenes rede, sondern deine Gedanken weitergeben darf. Amen. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir war es früher zumindest immer so und auch heute ist es manchmal noch so, dass ich immer ganz gespannt zugehört habe, wenn Leute von früher erzählt haben. Vor allem, wenn noch so ältere Männer aus dem Zweiten Weltkrieg erzählt haben. Ich fand es immer richtig spannend und fand es einfach so lebendig. Mir ist noch so eine Geschichte vor Augen von einem Freund der Familie, der war 14 oder 15 Jahre alt und wurde mit dem Fahrrad in eine andere Stadt geschickt, um da zu schauen, ob nach dem Fliegerangriff noch Verwandte leben. Und er hat gemeint, er war da unterwegs und auf einmal kam ein englischer oder amerikanischer Jagdflieger und hat auf diesen 14-jährigen Jungen auf dem Fahrrad Jagd gemacht. Und er hat gemeint, links und rechts neben ihm sind die Geschosse eingeschlagen, aber er kam dann, Gott sei Dank muss man sagen, noch davon, weil sich da noch irgendwo ein deutsches Flakgeschütz eingemischt hat und den Flieger verjagt hat. Mir war das einfach so eindrücklich, weil im Geschichtsbuch, da sieht man, der Zweite Weltkrieg, der war von 1939 bis 1945. Und da ist viel Unrecht geschehen, viel Schlimmes. Aber wenn man dann jemand das einfach hört, wie er das erzählt, was ihm da genau geschehen ist, dann wird es einfach viel lebendiger. Man kann das viel besser greifen. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum erzähle ich euch das? Ich habe mir überlegt, wie interessant muss es erst für die ersten Christen gewesen sein in der Gemeinde, wenn sie den Aposteln zuhören konnten, die mit Jesus unterwegs waren, drei Jahre lang, und wie sie ihnen erzählen konnten, was Jesus alles so getan hat. Ich kann mir vorstellen, wie da die Teens und die Kinder und wahrscheinlich auch die ganzen Erwachsenen um Jakobus oder Petrus, Johannes rumsaßen und an ihren Lippen gehangen sind und wissen wollten, wie war das genau mit Jesus, was habt ihr erlebt? Und heute Morgen, da lesen wir auch von dem Augenzeuge, der auch dabei war, der mit Jesus unterwegs war, von Johannes. Und ich möchte jetzt den Text lesen im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 10. Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt, und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Ein Brief von Johannes, der mit Jesus unterwegs war. Und Johannes schreibt uns hier als Augenzeuge. Er hat es wirklich erlebt. Und er hat Jesus nicht nur gesehen, wie wir es in Vers 1 lesen, sondern er hat ihn gesehen, unsere Augen haben es gesehen, er hat ihn betastet, angeschaut. Und er hat ihn auch gehört, er konnte ihn anfassen, er war mit ihm wirklich unterwegs, er wusste, wie Jesus ausgesehen hat. Er hat ihn mit allen seinen Sinnen wahrgenommen. Für ihn war Jesus absolute Realität. Und bei uns heute ist es schon ein bisschen schwieriger. Wir haben so unser etwas verklärtes Bild vielleicht aus der Kinderbibel oder vielleicht vom Puppentheater. Da kennen wir Jesus mit so langen Haaren und so einem besonders lieben Gesichtsausdruck und mit der Stimme vom Tom beim Puppentheater. Ja, bei mir früher in meinem Kinderzimmer, ich weiß noch, da hing so ein großes Bild mit einem goldenen Rahmen und da war Jesus drauf mit seinen Jüngern, wie er durch ein Kornfeld ging, mit einem Heiligenschein und mit so einem schönen, hellen Gesicht, einem lieben Gesichtsausdruck und langen Haaren. Und das ist dieses Bild, das mir von Jesus immer wieder in den Sinn kommt, wenn ich was von Jesus höre. Ja, ob ich will oder nicht, kommt mir dieses Bild immer wieder in den Sinn. Und vielleicht hast du ja auch so eine Vorstellung, so ein Bild von Jesus. Nur die Frage ist, ob dein Bild von Jesus wirklich richtig ist. Und Johannes, davon bin ich wirklich überzeugt, er hatte ein sehr realistisches Bild von Jesus. Er war 3 Jahre mit ihm unterwegs, wie schon gesagt. Und er hat zum Beispiel die Trauer von Jesus gesehen, als Lazarus gestorben war. Er hat gesehen, wie Jesus geweint hat über diesen Lazarus. Er hat den Zorn von Jesus gesehen, als er die Verkäufer aus dem Tempel getrieben hat. Er hat das Mitleid von Jesus gesehen, als die Frau mit dem Blutfluss zu ihm kam. Er hat aber die Allmacht von Jesus gesehen, als sie auf diesem sturmgepeitschten See unterwegs waren und Jesus nur aufsteht und sagt, schweig und verstumme. Und auf einmal war der ganze See ruhig. Und genau dieser Johannes, der erzählt uns heute von Jesus, vom Wort des Lebens. Und zwar von dem Jesus, der wiederum am Anfang dabei war. Von dem Jesus, der ewig ist. Von dem Jesus, der aus Liebe zu uns Mensch wurde und völlig unschuldig sein Leben gab, damit du und ich zum Vater kommen können. Ja, es gab in der Kirchengeschichte und es gibt auch noch bis heute Menschen, zum Beispiel die Zeugen Jehovas, die behaupten, dass Jesus ein geschaffenes Wesen sei. Also dass Jesus nicht Gott von Gott ist, sondern einfach ein geschaffenes Wesen von Gott. Aber die Stelle hier, die wir haben, der Johannesbrief und auch das Johannesevangelium, die zeigen uns, dass Jesus eben das doch nicht ist. Weil hier steht, was von Anfang war. So fängt unser Text heute an. Was von Anfang war. Und jetzt ist natürlich die Frage, was war von Anfang? Und ich bitte euch mal, die Parallelstelle aufzuschlagen im Johannesevangelium. Johannes hat uns nicht nur die ersten 3 Johannesbriefe geschrieben, sondern auch das Johannesevangelium und auch noch die Offenbarung. Und heute sind wir vor allem im ersten Johannesbrief, aber auch im Johannesevangelium. Also da könnt ihr, wenn ihr so ein Lesezeichen habt, das ruhig reinlegen. Johannesevangelium, Kapitel 1. Das 4. Buch im Neuen Testament. Und ich lese die Verse 1 bis 3 und auch den Vers 14. Es steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Und jetzt Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Hier wird klar, Jesus kann kein geschaffenes Wesen sein. Er war von Anfang an dabei. Und Jesus ist das Wort, das von Anfang an da war. Und das Wort ist der Ursprung von allem, was wir kennen, was wir haben, was wir sind. Ohne Jesus, da wäre der Stuhl neben dir leer. Und ohne Jesus wäre dein eigener Stuhl leer. Ohne Jesus wäre die Kanzel hier vorne leer und es gäbe nicht mal eine Kanzel. Es gäbe kein Traunreuth, es gäbe kein Bayern, es gäbe kein Deutschland, kein Europa, keine Erde. Es gäbe kein Universum, es gäbe nichts, außer eben Gott. Weil Gott ewig ist, genauso wie Jesus, das Wort Gottes, ewig ist. Durch Jesus, so haben wir es gerade gelesen, ist alles, was wir haben, entstanden. Und dann kommt dieser eigentlich unglaubliche Satz in Johannesevangelium 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Dieser Jesus, der wirklich durch den alles entstanden ist, der das Universum erschaffen hat, der macht sich seinen Geschöpfen gleich. Er, der ewig ist, unterwirft sich Raum und Zeit. Der allgegenwärtige Gott, der beschränkt seine Gegenwart auf einen menschlichen Körper. Und Jesus war wirklich ganz Mensch, so wie du und ich. Er war ganz Mensch, aber er war gleichzeitig auch ganz Gott. 100% Mensch, 100% Gott. Er war müde, er musste was essen, er musste sogar aufs Klo. Das ist für uns fast gotteslästerlich, schon sowas zu sagen, aber es war so. Jesus war ganz durch und durch Mensch und durch Gott. Und je mehr wir darüber nachdenken, desto unglaublicher wird es eigentlich. Aber unser Augenzeuge Johannes, jetzt sind wir wieder im ersten Johannesbrief, der berichtet uns wirklich davon, dass dieser Jesus auf der Erde war, ganz Mensch. Ich lese den Vers 2 aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 1. Und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Und da sehen wir jetzt, dass diese Stelle im ersten Johannesbrief und im Johannesevangelium sich ergänzen, wie so ein Puzzleteil, das sich ineinander fügt. Jesus ist das Wort, Jesus ist das Leben, Jesus ist das Wort des Lebens. Und hier im Johannesbrief, da sehen wir, das Leben ist erschienen. Jesus, wir sagen oft, ja, Jesus hat dir das Leben gegeben, Jesus kann dir auch ewiges Leben geben. Aber dass Jesus das Leben eigentlich in Person ist, ja, ist uns vielleicht gar nicht so bewusst, aber es ist so. Er ist das Leben in Person, das ewige Leben in Person. Und Jesus hat dir dein Leben gegeben. Aber Jesus möchte nicht nur dieses irdische Leben geben, sondern er möchte noch viel mehr geben. Er möchte dir ewiges Leben geben. Und viele von euch, das weiß ich, haben dieses Angebot angenommen. Viele von euch haben ihr Leben Jesus übergeben und leben mit ihm. Aber manche haben es auch noch nicht getan. Überleg dir, was es heißt, dass der ewige Gott für dich Mensch wurde. Dass er einen grausamen Tod auf Golgatha gestorben ist, für dich am Kreuz. Und ja, er streckt dir sozusagen seine Hand entgegen und sagt, hier, komm doch zu mir, ich will dich retten, ich will dich erlösen. Komm zu mir, ich will dir Ruhe geben. Und Jesus ist kein verzeiht mir den Vergleich, kein Sondereinsatzkommando der Polizei, das bei dir deine Herzenstür eintritt und die Pistole auf die Brust setzt und sagt, bekehr dich oder ich erschieß dich. Sondern er klopft an deine Herzenstür. Und er bittet dich, ihn einzulassen. Und jetzt kommt's, wenn du das nicht möchtest, wenn du Jesus nicht in deinem Leben haben möchtest, dann hat dieser allmächtige, ewige, heilige Gott die Größe, deinen Willen zu akzeptieren. Was es für den Vater bedeutet hat, seinen Sohn sterben zu sehen, können wir uns nicht vorstellen, glaube ich. Ich denke, er muss im Himmel gesessen sein, sich an seinem Thron festgehalten haben, dass er nicht eingreift und diese ganze Erde einfach wegwischt und sagt, lasst meinen Sohn in Ruhe. Aber er hat es nicht getan aus Liebe zu dir und mir. Und obwohl er dieses riesige Opfer gebracht hat, zwingt er dich nicht, dieses Opfer anzunehmen. Aber er bittet dich herzlich und er klopft an deine Herzenstür. Wenn du heute sein Klopfen hörst, dann mach ihm doch endlich die Türe auf. Gott möchte, dass du ihn freiwillig liebst. Ich bin überzeugt, er könnte uns dazu zwingen, ihn zu lieben, aber er tut's nicht. Weil im Himmel wird es mal nur Freiwillige geben. Genauso wie in der Hölle. Und hier auf dieser Erde, in diesen 70 oder 80 Jahren, die wir haben, da treffen wir diese Entscheidung, wo wir die Ewigkeit verbringen wollen. Und der Johannes, das merken wir, der ist von dieser Botschaft richtig ergriffen. Ich lese nochmal den Vers 2. Und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Und jetzt frage ich dich, lieber Bekehrter, wie sehr bist du denn von dieser Botschaft ergriffen? Fällt es dir schwer, nicht über Jesus zu reden? Oder ist es eher umgekehrt? In Matthäus 12, Vers 34, da steht, denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Von was redest du, von was rede ich? Wovon ist dein Herz erfüllt? Vielleicht kommst du seit Jahren schon in diese Gemeinde und wärmst jeden Sonntag diesen Platz hier an. Aber von was ist dein Herz erfüllt? Nächsten Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt, und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Tun wir das wirklich? Tun wir das, was hier steht? Verkündigen wir sein Wort? Geben wir das weiter? Oder sind wir einfach Konsumchristen worden, die sich sonntags ihre Predigt abholen und den Rest der Woche nicht viel mit Jesus unterwegs sind? Und ich rede jetzt hier auch gar nicht, ob wir verkündigen, rede ich gar nicht unbedingt von Nichtchristen, ob wir es Nichtchristen weitersagen, weil das wissen wir wahrscheinlich alle, das tun wir sowieso zu wenig. Aber wie ist es bei Gesprächen mit anderen Christen? Wie sehen da unsere Unterhaltungen aus? Reden wir über das, was uns in der stillen Zeit wichtig wurde, oder reden wir über die letzte Predigt? Erzählen wir von unseren Gebetsanliegen oder von unseren Gebetserhörungen? Gehen unsere Gespräche in die Tiefe oder kratzen wir nur so ein bisschen an der Oberfläche? Bleiben wir beim Beruf, bei der Familie, beim Auto hängen? Oder reden wir wirklich über das, was uns im tiefsten Innersten eigentlich verbindet mit unseren Geschwistern? Wir haben zwar oft Gemeinschaft mit anderen Christen, aber die Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus, wie wir es in Vers 3 gelesen haben, die fehlt uns oft. In Vers 4 heißt es weiter, und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Jesus möchte dir Freude geben, möchte uns Freude geben. Freude an ihm und natürlich auch Freude an der Gemeinschaft mit anderen Christen. Aber ich bin schon manchmal von so einem Treffen mit anderen Christen nach Hause gefahren und es war eigentlich ganz schön. Man hat sich nett unterhalten, man hat vielleicht was Gutes gegessen, was Gutes getrunken. Aber man hat nicht über Jesus geredet, obwohl man doch eigentlich, obwohl das ist, was uns im Innersten verbindet. Und so ein Treffen, vielleicht kennt ihr das auch, hinterlässt so ein bisschen einen schalen Nachgeschmack. Es war zwar schön, aber es hätte eigentlich viel besser sein können. Und ich wünsche mir das für mein Leben, dass ich von Jesus viel mehr ergriffen bin, dass ich gar nicht mehr anders kann, als von ihm zu reden. Dass mein Herz wirklich so voll ist von ihm, dass ich einfach von ihm reden muss. Nicht, weil ich denke, ich bin Missionskandidat oder Bibelschüler und ich muss ja von Gott reden, das ist ja mein Beruf, sondern weil ich einfach so von ihm ergriffen und so erfüllt bin. Das ist mein Gebetsanliegen und dürft gerne auch für mich beten, aber natürlich auch für euch. Ja, wir können Gemeinschaft mit anderen Christen haben und mit ihnen zusammen auch Gemeinschaft mit Gott, haben wir heute Morgen ja auch. Aber wir können auch Gemeinschaft persönlich mit Gott haben. Ich glaube, dass das eben die wertvollsten Minuten und Stunden des Tages und deines ganzen Lebens sind. Dann, wenn wir mit ihm reden, wenn wir ihm unser Herz ausschütten, wenn wir sein Wort lesen, vielleicht einen Abschnitt lesen, den wir schon zigmal gelesen haben davor und auf einmal springt uns wieder eine neue Wahrheit ins Auge. Und wir verstehen Gott wieder ein kleines bisschen besser, als wir ihn davor verstanden haben. Und wenn wir uns dann wirklich über ihn oder über sein Wort freuen können, wie einer, der große Beute macht, so heißt es in Psalm 119. Ja, das Wort wurde Fleisch und dieses Fleisch gewordene Wort, Jesus, ist der Grund für unsere Gemeinschaft heute Morgen. Und dieses Wort des Lebens bringt auch Licht in unser Leben. Ja, der erste Punkt, Jesus, das Wort des Lebens. Der zweite Punkt der Predigt heißt, lass das Licht Gottes in dein Leben rein. Ich lese den Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Gott ist Licht. Er ist nicht nur erleuchtet, wie das Buddha von sich behauptet hat, sondern er ist das Licht selber. Und im Licht, da hat Dunkel keinen Platz. Am Anfang der Schöpfung, da sagt Gott, es werde Licht, und dazu hat er damals keine Sonne gebraucht. Sein Wort hat einfach ausgereicht, um ja, Licht zu machen. Nach dem Ende der Bibel in der Offenbarung, da lesen wir in Offenbarung 22,5, und es wird dort keine Nacht mehr geben, und sie bedürfen nicht eines Leuchters, noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wo in Jakobus 1, Vers 17 steht, dass bei dem Vater der Lichter keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Und das übersteigt unsere Vorstellungskraft, weil hier auf der Erde, da gilt immer, da wo Licht ist, da ist auch Schatten. Wir können zwar unser Gesicht der Sonne zuwenden, wie es in dem tollen Spruch heißt, und die Schatten fallen hinter uns, aber die Schatten sind eben trotzdem da. Und sogar auf der Sonne, das Hellste, was wir hier von der Erde eigentlich sehen können, sogar auf der Sonne gibt es Sonnenflecken. Das sind Flecken, die einfach deutlich dunkler sind als der Rest der Sonne. Aber bei Gott, da ist es absolut, absolut anders. Bei Gott gibt es keinen Schatten. Bei Gott gibt es keine etwas dunklere Stelle. Gott ist durch und durch heilig. Und sein Licht ist eben ganz hell. Und Licht ist ja einfach was Wunderbares. Also das, ohne Licht, da gäbe es uns nicht. Ohne Licht würde absolut nichts wachsen. Vielleicht Champignons im Keller, aber sonst nichts. In unserer Haut wird, wenn Licht drauf scheint, Vitamin D gebildet. Braucht man Sonnenlicht dazu, damit es geht. Und Vitamin D ist wieder wichtig, um die Knochen aufzubauen. Licht hebt die Stimmung, das weiß jeder. Ja, wenn der Winter vorbei ist und endlich mal wieder der erste Frühlingstag ist, da laufen alle mit einem Grinsen im Gesicht rum, weil Licht einfach was wirklich Wunderbares ist. Aber das Schönste am Licht finde ich, dass Licht immer stärker ist als die Dunkelheit. Da gibt es ein chinesisches Sprichwort und man kann von chinesischen Sprichwörtern ja halten, was man will, aber das finde ich wirklich schön. Und da heißt es, alle Dunkelheit der Welt kann das Licht einer einzigen Kerze nicht auslöschen. Das ist wirklich wahr. Die eine Kerze in ihrem Wirkungsbereich, da hat die Dunkelheit keine Chancen, wenn sie außenrum noch so dunkel ist. Und das gilt schon bei natürlichem Licht. Und wie viel mehr gilt es dann bei dem göttlichen Licht? Jetzt sind wir im Johannesevangelium. Johannesevangelium 1, Vers 5. Da steht, und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Dieses Begriffen könnte man auch mit erfasst oder ergriffen übersetzen. Und es wird deutlich, die Finsternis kann eben das Licht nicht überwältigen. Aber Finsternis kann auch keine Gemeinschaft mit dem Licht haben. So lesen wir es in Vers 6 im ersten Johannesbrief jetzt wieder. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Licht und Finsternis schließt sich gegenseitig aus. Genauso wie Gesundheit und Krankheit, wie Feuer und Wasser, wie Weiß und Schwarz. Und selbst wenn es ja, in irdischen Dingen vielleicht sogar so Grauzonen gibt, dass jemand meinetwegen auf der einen Seite HIV-positiv sein kann, aber trotzdem noch kerngesund aussieht oder dass man Schwarz und Weiß auch mischen kann und es gibt Grau. So gibt es bei Gott eben nicht. Bei Gott gibt es keine Grauzonen mehr. Entweder wir sind im Licht oder wir sind in der Finsternis. Es gibt keine halben Christen oder Viertelschristen oder Dreiviertelschristen. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Und hier in Vers 6, da geht es wohl um Namenschristen, um Christen, die sagen, dass sie zu Jesus gehören, aber ihr Leben leben sie doch in der Gottesferne. Und jedes Mal, wenn das Licht Gottes in ihr Leben hereinscheinen will, dann holen sie schnell den Sonnenschirm und verstecken sich unter dem Schatten. Und warum tun sie das? Die Antwort gibt uns auch wieder Johannes, und zwar im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 19, wo steht: Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Menschen wollen nicht, dass ihre bösen Werke ans Licht kommen. Das will keiner von uns hier im Raum wahrscheinlich. Also ich auf jeden Fall nicht. Aber es ist eigentlich das Beste, was uns passieren kann, wenn unsere bösen Werke hier auf der Erde ins Licht Gottes kommen, als erst vor seinem Richterstuhl. Wer sich hier auf der Erde für ein Leben mit Jesus entscheidet, der lebt in seinem Licht. Und der kann sagen, wie der Psalmist es sagt im Psalm 27, Vers 1, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Derjenige, der hier das Leben mit Jesus beginnt, der kann sich auf die Ewigkeit in Gottes Licht freuen. Und wie schön wird es mal sein, vor seinem Thron stehen zu können, ihn anzubeten. Wie schön wird es sein, wenn wir endlich mal unsere ganze sündige Natur los sind und Gott dadurch nimmer verunehren. Ich muss sagen, ich freue mich echt auf den Himmel. Aber hier auf der Erde, da machen wir das Licht Gottes manchmal noch ganz schön zu schaffen. Denn ja, Gottes Licht will dich auch reinigen, will dich und mich reinigen. Das ist der dritte Punkt der Predigt. Und rein werden ist nicht immer das Allerschönste, was es gibt. Weil rein werden hat etwas mit Arbeit zu tun, mit Mühe, mit Überwindung, manchmal auch mit Schmerzen. Und jetzt sagt ihr vielleicht, also Philipp, beim Duschen oder Händewaschen hatte ich bisher noch nie Schmerzen, was erzählst du eigentlich? Aber ja, Duschen oder Händewaschen ist eben auch noch die harmloseste Form vom Reinwerden. Wer von euch schon mal eine Wunde hatte, in der Schmutz drin war und die desinfiziert werden musste, der weiß, dass da das Reinwerden schon nimmer so angenehm ist. Wenn irgendein Fremdkörper in einer Wunde drinsteckt, dann muss er da raus, weil er da nicht reingehört. Weil solange dieser Fremdkörper drin ist, kann die Wunde nicht heilen. Man muss sie reinigen und desinfizieren und das kann wirklich richtig wehtun. Und genauso ist es im geistlichen Leben aber auch. Die Sünde in einem Christenleben hat da genauso wenig verloren wie irgendein Fremdkörper in einer Wunde drin. Beides gehört da nicht hin. Beides schmerzt und beides behindert. Und wenn man die Wunde einfach, wenn man den Fremdkörper, sage ich mal, einfach drin lässt und sagt, ach ja, ich ignoriere das einfach, wird es schon irgendwie wieder besser werden, wird es dann besser werden? Nein, es wird schlimmer werden, es wird sich entzünden und die Wunde wird sehr viel mehr wehtun, als wenn man sie einmal kurz desinfiziert hätte und sie gereinigt hätte. Und bei der Sünde ist es wieder genau das Gleiche. Wenn wir als Christen sündigen, dann sollen wir diese Sünde bekennen. Wenn wir das nämlich nicht tun, wird es nur schlimmer werden mit uns. Es mag schwierig sein und wehtun, Sünde zu bekennen, aber es ist 100-mal besser, als im geistlichen Leben eine Entzündung zu riskieren. Jetzt lese ich mal noch die Verse 7 bis 10 im ersten Johannesbrief. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Nicht bekannte Sünde steht zwischen dir und Gott. Sie hemmt die Gemeinschaft, sie macht das geistliche Leben zum Krampf. Wir fangen an, uns vor Gottes Licht zu scheuen, zu fürchten. Wir versuchen, den Umgang mit ihm zu meiden. Unsere Gebete werden kürzer und flacher. Wir lesen kaum noch oder gar nicht mehr in der Bibel. Und im Gottesdienst, da gehen wir vielleicht nur noch, weil man halt hingeht. weil es halt Tradition ist, weil es dazugehört. Wir reden unsere Sünde irgendwie klein. Aber was steht dazu in unserem Vers 8? Steht, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wir verführen uns selbst und ist eigentlich ziemlich blöd, sowas. Als ob es nicht schon genug Verführung in der Welt gäbe. Nein, wir müssen auch noch dazu hingehen und uns selber verführen. Wir sagen uns, ach, ich war ja gar nicht wirklich betrunken, ich war nur gut dabei. Oder ich lästere ja nicht, ich möchte nur meine lieben Geschwister vor dieser einen Person warnen oder ein Gebetsanliegen weitergeben, wenn man es noch frommer bewenden möchte. Oder man sagt, ach, so einen Pornofilm kann man gut mal anschauen, da kann ich ja was von meinem Eheleben lernen. Oder was wir sonst noch für Ausreden haben und fromme Bewendelungen für unsere Sünde. Wir tun manchmal alles Mögliche, um unsere Sünde nicht bekennen zu müssen. Nicht vor Gott und schon gar nicht vor Menschen. Dabei ist das Bekenntnis das Einzige, was uns helfen kann. So lesen wir es in Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Gott vergibt uns, wenn wir ihm unsere Sünden eingestehen. Wenn wir ihm sagen, was bei uns schiefgelaufen ist. Wenn wir ihn ja, vielleicht nicht einfach nur locker flockig um Vergebung bitten, sondern wenn wir auch die Sünde mal beim Namen nennen und ihm sagen, genau so sieht's aus, ganz konkret. Ich kenne einen jungen Mann, der Probleme mit Internetpornografie hat. Und ja, wahrscheinlich kennt ihr auch viele junge Männer und viele Männer, die damit Probleme haben. Wahrscheinlich gibt es wenig Männer, die damit kein Problem haben. Aber dieser junge Mann, der hat lang mit diesem Problem gekämpft. Und er hat es Gott als Sünde bekannt und hat ihn um Hilfe gebeten. Es war ihm ernst, davon loszukommen. Aber er hat sich immer wieder gescheut, es anderen Menschen zu sagen und andere Menschen um Hilfe zu bitten. Bis er irgendwann an einem bestimmten Tag einfach nicht mehr ausgehalten hat und eine E-Mail geschrieben hat an zwei reifere Brüder und sie gebeten hat, für ihn zu beten in diesem Punkt und immer wieder nachzufragen, wie es ihm in diesem Punkt geht. Und seither ist es nicht so, dass die Versuchung bei ihm einfach so abprallt und er mit der glänzenden Rüstung als der große geistliche Held durchs Leben läuft, sondern er tappt sich immer noch bei dem Versuch, in die falsche Richtung zu gehen. Und er fällt auch immer mal wieder noch. Aber der Kampf ist viel einfacher geworden. Und er fällt lang nicht mehr so oft wie vor diesem Bekenntnis. Weil Sünde hält es eben im Licht nicht aus. Vielleicht hast auch du so eine Sünde, die dich immer wieder zu Fall bringt. Aber du schämst dich, sie vor anderen zuzugeben. Vielleicht weil du Angst hast vor der Reaktion von den anderen. Und ich bitte dich, hör auf mit diesem blöden Versteckspiel. Es kommt beim Christsein doch nicht darauf an, dass wir, ja, was andere Christen über uns denken, sondern über das, es kommt darauf an, was Gott über uns denkt. Und er sieht sowieso alles, was in deinem Leben schief läuft. Er sieht auch alles, was gut läuft. Aber er kennt dich durch und durch besser, als du dich selbst kennst. Aber wir denken trotzdem oft, dass wir vor unseren Geschwistern irgendwie so eine ja, fromme Fassade aufrechterhalten müssen, dass wir der christliche Superheld sein müssen. Aber das müssen wir gar nicht. Wir müssen echt sein. Und das ist viel, viel, viel wertvoller als so eine fromme, aufpolierte Fassade. Ich habe vor kurzem eine Geschichte gelesen, ich hätte sie euch gerne vorgelesen, aber ich habe es leider nicht mehr gefunden in dem Buch. Da muss ich sie euch erzählen. Ich weiß die Details nicht mehr genau, aber ungefähr war es so, dass ein Ältester in der Gemeinde seine Sünde bekannt hat. Er hatte irgendwie für eine Witwe eine Abrechnung machen müssen und hat da ihr 100 Dollar unterschlagen. Und ja, das war ihm einfach eine Not, dass er das gemacht hat, dass er sich da verführen hat lassen vom Geld. Und er hat es von vorne von der Kanzel bekannt seiner Gemeinde. Und daraufhin hat die Gemeinde nicht rausgejagt, sondern die Gemeinde hat, soweit ich weiß, bis in die Nacht hinein haben sich gegenseitig die Sünden bekannt. Weil dieser eine den Mut hatte, die fromme Fassade mal fallen zu lassen. Und danach, nach dieser Sündenbekenntnis, ist eine Erweckung entstanden. Sünde gedeiht in der Finsternis ganz hervorragend. Lass sie nicht dort, sondern bring sie ans Licht. Und zwar so schnell wie möglich. Amen.